Von mir ein herzliches guten Morgen an euch alle. Ich freue mich, wieder mal zu sein in Sachsen. Aber es wird mir nicht gelingen, meine Mundart gleich wieder umzustellen. Ich fand die Einleitung sehr ehrlich, was der Bruder gesagt hat über die kleinen Propheten. Und ich habe seit längerer Zeit eine unbändige Freude an diesen Bibelbüchern. Und ich war ja sehr erstaunt, dass er sich noch daran erinnern konnte, dass ich das letzte Mal über Zephania gesprochen habe. Also Respekt. Echt einer, der wach war. Und jetzt kommt so ein Bibelbuch, was mich schon lange begleitet und was mir wirklich sehr am Herzen liegt. Und ich möchte gerne mit euch das erste Kapitel lesen. Eine gute Predigt beginnt ja immer mit dem Wort Gottes. Der Ausspruch, den Habakuk, der Prophet, geschaut hat. Wie lange, Herr, habe ich gerufen und du hörst nicht? Ich schreie zu dir, Gewalttat, und du rettest nicht. Warum lässt du mich Unheil sehen und schaust Mühsal an, und Verwüstung und Gewalttat sind vor mir, und Streit entsteht und Hader erhebt sich? Darum wird das Gesetz kraftlos und das Recht kommt nimmermehr hervor. Denn der Gesetzlose umzingelt den Gerechten, darum kommt das Recht verdreht hervor. Seht unter den Nationen und schaut und staunet. Denn ich wirke ein Werk in euren Tagen, ihr würdet es nicht glauben, wenn es erzählt würde. Denn siehe, ich erwecke die Chaldäer, das grimmige und ungestüme Volk, das die Breiten der Erde durchzieht, um Wohnungen in Besitz zu nehmen, die ihm nicht gehören. Es ist schrecklich und furchtbar. Sein Recht und seine Hoheit gehen von ihm aus und schneller als Pardel sind seine Rosse und rascher als Abendwölfe und seine Reiter sprengen einher und seine Reiter kommen von ferne, fliegen herbei wie ein Adler, der zum Fraß eilt. Sie kommen zur Gewalttat allesamt, das Streben ihrer Angesichter ist vorwärts gerichtet und Gefangene rafft es zusammen wie Sand. Und es spottet der Könige und Fürsten sind ihm ein Gelächter, er lacht jeder Festung. Es schüttet Erde auf und nimmt sie ein. Dann fährt es daher wie der Wind und zieht weiter und verschuldet sich. Diese, seine Kraft, ist sein Gott. Bist du nicht von alters her, Herr, mein Gott, mein Heiliger? Wir werden nicht sterben. Herr, zum Gericht hast du es gesetzt und, o Fels, zur Züchtigung es bestellt. Du bist zu rein von Augen, um Böses zu sehen, und Mühsal vermagst du nicht anzuschauen. Warum schaust du Räubern zu, schweigst, wenn der Gesetzlose den verschlingt, der gerechter ist als er, und machst die Menschen wie die Fische des Meeres, wie das Gewürm, das keinen Herrscher hat. Er hebt sie alle mit der Angel herauf, er zieht sie herbei mit seinem Netz und sammelt sie in sein Garn. Darum freut er sich und jubelt, darum opfert er seinem Netz und räuchert seinem Garn, denn durch sie ist sein Teil fett und seine Speise feist. Soll er deshalb sein Netz ausleeren und beständig darauf ausgehen, Nationen schonungslos hinzumorden? Auf meine Warte will ich treten, auf den Turm mich stellen, und ich will spähen, um zu sehen, was er mit mir reden wird und was ich erwidern soll auf meine Klage. Da antwortete mir der Herr und sprach, schreibe das Gesicht auf, grabe es in Tafeln ein, damit man es geläufig lesen könne. Denn das Gesicht geht noch auf die bestimmte Zeit und es strebt nach dem Ende hin und lügt nicht. Wenn es verzieht, so harre sein, denn kommen wird es, es wird nicht ausbleiben. Siehe, aufgeblasen, nicht aufrichtig ist in ihm seine Seele, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Kapitel 3, Vers 17. Denn der Feigenbaum wird nicht blühen und kein Ertrag wird an den Reben sein und es trügt die Frucht des Olivenbaumes und die Getreidefelder tragen keine Speise. Aus der Hürde ist verschwunden das Kleinvieh und kein Rind ist in den Ställen. Ich aber, ich will in dem Herrn frohlocken, will jubeln in dem Gott meines Heils. Der Herr ist meine Kraft und macht meine Füße denen der Hirschkühe gleich und lässt mich einherschreiten auf meinen Höhen. Der Prophet Habakuk ist ein Edelstein. Und sein Name ist Programm, denn sein Name bedeutet Umarmer. Und ich habe schon in der Einleitung geschrieben, dass wir uns etwas Zeit nehmen, um über diesen Propheten nachzudenken. Er hat natürlich eine Botschaft für die damalige Zeit, aber das Schöne am Wort Gottes ist, dass er auch eine Botschaft hat für unsere Zeit. Und ich finde, gerade Habakuk ist so aktuell und so ermutigend, dass ich hoffe, dass das heute deutlich wird, wenn wir über dieses Buch nachdenken. Die kleinen Propheten haben zu unterschiedlichen Zeiten geweissagt. Ein Teil der kleinen Propheten hat vor der Wegführung geweissagt nach Babylon. Dazu zählt Habakuk. Ein Teil der Propheten, die sogenannten nachexilischen Propheten, Haggai, Zephania, Zacharja und Malachi, die haben geweissagt, nachdem das Volk wieder aus der Gefangenschaft zurückkam. Das heißt, Habakuk hat in einer Zeit geweissagt, wo das Zehnstämmerreich bereits weggeführt war nach Assyrien. Die zwei Stämme waren noch im Land. Er war ein Zeitgenosse von Jeremia und er hat diese Zeit miterlebt, in der das Gericht Gottes sich angedeutet hat. Es war eine sehr gottlose Zeit, selbst in Juda. Es hat ein König geherrscht mit Namen Manasse. Und von Manasse wissen wir, dass er sehr lange regiert hat, 52 Jahre. Und er hat schreckliche Gräuel vollführt. Er hat seine Kinder durchs Feuer gehen lassen. Er hat die Götzen aufgerichtet in Israel. Obwohl Gott eine unbeschreibliche Gnade geübt hat mit diesem Manasse, denn als er in die Gefangenschaft geführt wird, schreit er zu Gott und Gott erhört ihn und bringt ihn wieder zurück. Das ist für mich eine der unbegreiflichsten Stellen in der Bibel, dass so ein böser König wie Manasse, dass er noch einmal Gnade findet in den Augen Gottes und er wieder zurückkommen kann. Aber in der Zeit, wahrscheinlich, in der Manasse seine ganzen Gräuel verübt hat, in der Zeit lebt Habakuk. Und jetzt gibt es einen großen Unterschied zu allen kleinen Propheten und zu Habakuk. Die meisten der Propheten, ausgenommen von Jona, haben Gesichte oder Prophezeiungen und sie teilen diese Prophezeiungen dem Volk mit. Also Gott hat eine Botschaft, er beauftragt einen Propheten und der Prophet kommt zu dem Volk und erteilt dem Volk die Botschaft mit. Bei Jona und bei Habakuk ist es anders, denn beide Propheten erzählen eine Geschichte. Und ihr habt gemerkt beim Lesen, das ist ein Dialog. Und das ist eigentlich das Erste, was wir aus Habakuk lernen. Wenn du ein Problem hast, wenn dich eine Not drückt, wenn du etwas nicht verstehst in deinem Leben, dann geh damit bitte zu Gott. Ja? Machen wir das immer gleich? Nein, überhaupt nicht. Wir brauchen eine ganze Weile, bis uns jemand auf den Trichter bringt und bis wir lernen, ich könnte jetzt mit Gott über mein Problem reden. Und das tut Habakuk. Und darin ist er uns ein gutes Beispiel. Also Habakuk beobachtet seine Umgebung. Er sieht Ungerechtigkeit und das sehen wir heute sowohl in unserem Land als auch in der Christenheit. Wir sehen sehr viel Unrecht. Also der Vers 4 ist mir aus dem Herzen gesprochen. Das Recht kommt verdreht hervor. Man fragt sich, was ist eigentlich los? Warum leugnen große Teile der Christenheit fundamentale Wahrheiten der Bibel? Was ist eigentlich los? Und wenn es um den Staat geht oder unseren Staatenverbund, in dem wir leben, dann kann man ja sagen, das Recht kommt ja täglich verdreht hervor. Also wir können eigentlich Habakuk sehr gut nachvollziehen. Wobei ich ja gar nicht jetzt eine politische Rede halten will, sondern wir beschränken uns mal auf unseren Zustand in der Christenheit. Da haben wir schon genug Not. Und jetzt kommt Habakuk und er sagt zu Gott, Gott, das ist dein Volk und in deinem Volk ist so viel Ungerechtigkeit, so viel Gewalttat. Und er stellt diese berühmte Frage, wie lange soll das noch gehen? Wir haben ja alle so Ermüdungsbrüche. Wir können eine ganze Zeit lang Ungerechtigkeit ertragen, aber wenn es einfach nicht aufhört, dann wird uns die Not zu viel. Und dann gehen wir zu Gott und wir sagen, wie lange wird das jetzt noch dauern? Oder wir sagen im Vers 3, warum ist das so? Ich will nicht sagen, dass wir dabei aufhören sollten, aber wir sehen, dass der Habakuk erstmal kein Problem hat, damit zu Gott zu kommen. Und das Buch Habakuk ist ein wunderbarer, ein herrlicher Anschauungsunterricht, wie man von seinem Problem zu Kapitel 3, Vers 18 kommen kann. Und ich habe das bewusst gelesen, weil das Buch endet ja triumphal. Das heißt, Habakuk schaut sich um, nachdem er seine ganze Not losgeworden ist bei Gott. Und er sagt, eigentlich hat sich ja nichts geändert. Ja? Die Ställe sind leer, die Felder sind kahl. Kein Ertrag an den Reben, der Feigenbaum blüht nicht. Also die Situation, in der er gelebt hat, die hat sich überhaupt nicht geändert. Aber dann gibt es einen herrlichen Gedankenstrich bei mir in der Bibel, Ende von Vers 17. Und dann sagt er im Vers 18, ich aber, ich will in dem Herrn frohlocken. Und das wünsche ich dir. Ich wünsche dir, dass du heute hier weggehst, auch wenn sich die Dinge in deinem Leben nicht ändern. Und es werden sich vielleicht auch Dinge in der Christenheit nicht ändern. Aber wir sollen aus einem Gottesdienst rausgehen und wir sollen irgendwie uns zu Hause einen goldenen Gedankenstrich malen und sagen, was mich angeht, wenn ich nach Hause komme heute, gehe ich ans Klavier und ich schmetter mit meiner Frau ein Lied. Ich werde dem Herrn danken, denn der Herr hat sich nicht geändert und der Herr hat mir sogar eine Antwort gegeben auf meine Klage. Und deswegen gehen wir jetzt ein bisschen in Ruhe durch Habakuk. Wir haben natürlich jetzt nicht viel Zeit für so ein ganzes Buch, aber ihr habt ja auch nichts weiter vor heute. Das heißt also, der erste Punkt ist, Habakuk kommt an und er sagt, Gott, ich habe ein Riesenproblem. Ich sehe Ungerechtigkeit. Und das Schöne ist, dass Gott antwortet. Und Gott antwortet im Vers 5. Und vielleicht darf ich dir das nochmal ganz persönlich sagen, wenn wir an den Herrn Jesus glauben und wenn wir Christen geworden sind, haben wir die geniale Möglichkeit zu beten. Und es ist bestimmt gut, eure Tochter da, die Herrliche auf deinem Schoß, wenn sie zu Hause lernt bei den Eltern, die Eltern, so wie sie atmen, beten sie. Und wenn eure Kinder größer werden, werden sie auch beten. Für sie ist das völlig normal. Sie haben eine Freude, sie werden sie mit Gott teilen. Sie haben ein Problem, sie teilen es mit Gott. Und bei uns war es oft so, dass ich dann schon mal so meine Probleme hatte, immer gleich zu beten. Und dann kamen meine Kinder zu mir, zupften am Hosenbein und sagten nur, Papa, beten. Ja, ich sage, alles klar. Wir gehen sofort auf die Knie. Was ist das gut, wenn unsere Kinder das lernen? Dass sie euch ertappen, wie ihr mal in der Küche auf den Knien liegt, bevor ihr auf die Arbeit geht oder an die Arbeit geht. Und dass sie merken, so wie meine Eltern essen und atmen, genauso beten sie. Und warum beten wir? Warum finden wir Beten so wichtig? Weil Gott ja lebt. Es ist ja so, dass Gott im Himmel ist und er lebt ja tatsächlich. Und er hört mir zu und er gibt mir eine Antwort. Vielleicht dauert es manchmal eine Weile. Vielleicht fällt die Antwort anders aus, als du denkst. Aber es ist nicht so, dass Gott schweigt. Ich fand den Psalm 86 ja genial. Vielleicht können wir das nochmal aufschlagen. Also bei mir steht im Psalm 86, Vers 7, am Tag meiner Bedrängnis werde ich dich anrufen, denn du wirst mich erhören. Das ist eine geniale Überschrift über Habakuk. Am Tag meiner Not werde ich nicht jammern, ich werde nicht 1000 WhatsApp schreiben oder irgendwas oder eine Selbsthilfegruppe gründen oder irgendwas machen, sondern am Tag meiner Not werde ich zu dir gehen. Vielleicht hast du einen guten Freund. Dann darfst du auch zu deinem guten Freund gehen, um dann mit ihm zusammen zu beten. Aber vielleicht hast du auch gerade eine gute Beziehung zu deiner Frau, dann kann man ja erstmal da anfangen. Dann betet man zusammen. Und Gott wird mich erhören. Und genau das macht er im Vers 5. Nur was jetzt kommt, das ist ein bisschen verwunderlich. Und ich liebe auch deshalb die Bibel, weil sie ist nicht so ein Hollywood-Buch. Ja? Es ist nicht so Ende gut, alles gut. Wir hätten jetzt erwartet, der Habakuk hat ein Problem. Er sieht die ganze Ungerechtigkeit. Er sagt, wie lange? Er sagt, warum? Und dann kommt er zu Gott. Und was macht Gott? Natürlich, er löst dein Problem, oder? Das erwarten wir. Gott als Problemlöser. Aber wenn ich eure Gesichter richtig interpretiere, habt ihr alle oft erlebt, dass Gott euer Problem nicht gelöst hat. Und vielleicht wurde es sogar noch schlimmer. Und genau das passiert hier. Jetzt kommt Habakuk zu Gott, völlig aufgelöst. Ich habe ein Riesenproblem. Und Gott sagt zu ihm, Habakuk, hör mir gut zu, es wird noch schlimmer. Das ist eine Ermutigung, ja? Er sagt, weißt du, schau dir die Nationen an, erstaune. Du wirst dich sehr wundern, was ich jetzt tue. Weißt du, was ich tue? Ich werde nicht den Manasse wegnehmen. Ich werde nicht dein Volk reformieren. Ich werde das Volk nicht retten, sondern weißt du, was ich schicke? Ich schicke euch die Türken auf den Hals. Nein, ich schicke den Chaldäer. Und die Chaldäer waren damals der Inbegriff für eines der grausamsten Völker. Wer ein bisschen geschichtsversessen ist, und liest mal zum Beispiel von Josephus die beiden Bücher. Also alles, was man an Grausamkeit aufbieten konnte in der Kriegsführung, hatte der Chaldäer zu bieten. Sie hatten eine sehr fortschrittliche Armee. Alles, was hier steht, kann man in den Geschichtsbüchern nachlesen. Sie waren zum Beispiel in der Lage, sehr schnell ihre Truppen vorwärts zu bewegen. Und Jerusalem war uneinnehmbar. Was haben sie gemacht, um Jerusalem einzunehmen? Sie haben einen riesen Erdwall aufgeschüttet über Monate und sind über diesen Erdwall in die Stadt eingebrochen. Das sagt Habakuk alles voraus. Sie schütten Erde auf. Das ist also eine sehr interessante Beschreibung. Aber wir benutzen den Vers 5 ja oft, indem wir den zitieren und wir sagen dann, ja, es wird ein Werk passieren, du würdest es nicht glauben, wenn es erzählt würde. Und damit meinen wir meistens irgendwelche positiven Nachrichten oder Erweckungen. Aber man muss immer die Bibel im Zusammenhang lesen. Und hier sagt Gott, ich werde Gericht bringen. Versteht ihr das? Ich werde die Chaldäer bringen. Und diese Chaldäer, die haben ein Werk getan, das waren dann die Babylonier. Sie werden das Volk in die Gefangenschaft führen. Und was ihr euch nicht vorstellen könnt, nämlich, dass der Tempel dort nicht mehr steht, sondern verbrannt wird und dass man die Heiligtümer aus dem Heiligtum wegführt, genau das wird passieren. Wir haben gestern mit der Jugend in Dorf Chemnitz darüber nachgedacht, wer ist Gott? Als Paulus sich bekehrt hat, dann sagt er die Frage, wer bist du, Herr? Und vielleicht haben wir manchmal eine weichgespülte Vorstellung von Gott, dass wir denken, Gott ist immer lieb, ja? Und wenn ich bete, dann hilft Gott sofort, dann macht er mich sofort gesund. Er nimmt alle Probleme aus meinem Leben weg. Und das ist nicht so. Und genauso ist es im Großen nicht so. Gott ist gnädig, unbedingt. Aber ich habe gestern die Geschichte erzählt, als der Tsunami passiert ist. Ich glaube, da sind 260.000 Leute gestorben damals. Und ich saß gerade mit einem alten Bruder zusammen und ich sagte zu ihm, ey, ist das nicht schrecklich? 260.000 Tote. Und dann sagte er zu mir, war ein Berliner, ich wundere mich, dass so viele überlebt haben. Sagt er, ich wundere mich nicht, dass 260.000 gestorben sind, sondern warum hat Gott so viele leben lassen? Und als jetzt die Flut kam, da habe ich gedacht, wie gnädig, dass in einer Zeit, wo die Menschen den Regenbogen benutzen für ihre queere Bewegung, für eine gottlose Bewegung, für etwas, was Gott ein Gräuel ist, obwohl er das Zeichen gegeben hat, obwohl er auch dem Zeichen eine Deutung gegeben hat, haben die Menschen diese Frechheit, dieses Zeichen zu nehmen, um etwas damit zu markieren, was direkt gegen Gott gerichtet ist. Und Gott sagt, okay, ich schicke ein kleines Flütchen, einfach mal eine kleine Flut, um euch vielleicht ein bisschen daran zu erinnern, dass ich dieses Zeichen eigentlich gegeben habe, weil ich keine Flut mehr bringen wollte. Und habt ihr das gelesen, dass der Ort Schuld ausradiert wurde in diesem Ahrtal? Ist doch interessant, ja? Also Gott besitzt auch eine gewisse Ironie, oder? Da gibt es einen Ort, der heißt Schuld. Und das ist der Ort, von dem nichts übrig geblieben ist. Und ich frage mich immer, werden wir nochmal wach? Realisieren wir, dass Gott nicht nur der Gott ist, der am Kreuz für uns gestorben ist und unendlich gnädig und barmherzig ist, aber es ist auch der Gott, der den richten wird, der am Kreuz vorbeigeht und der den richten wird, der sich gegen Gott stellt und der sagt, Gott, ich lache dich aus. Ich werde dir ins Angesicht sündigen. Und ich denke immer an 4. Mose 25, wo es da eine Situation gab mit Mose und Aaron und dann haben die Leute sich mit den Nationen verbunden und dann hat einer aus dem Volk Israel sich eine Frau genommen aus den heidnischen Völkern und er sagt, die werde ich jetzt nehmen und dann werde ich ins Heiligtum gehen und werde vor den Augen der Leute mit ihr schlafen. Jawohl, euch werden die Ohren gellen. Und dann steht ein Pinhas auf und er sagt, stopp. Er nimmt den Speer, also meine Frau sagt immer, erzähl nicht so oft die Geschichte, die ist so abartig. Ja. Ich sage, Ute, schreib die Bibel um, reiß das Blatt raus, reg dich auf. Wir brauchen manchmal so shocking messages. Ja? Wir müssen mal wach werden. Und dann nimmt der Pinhas seinen Speer und zack, durch beide durch und tot. Und dann sagt Gott, naja, der Pinhas, der hat keine Nerven. Der rastet immer schon mal aus. Dem dürft ihr das nicht so nachtragen. Wisst ihr, was Gott sagt? Gott sagt, wenn der Pinhas jetzt nicht in das Zelt gegangen wäre, und hätte die beiden getötet, hätte ich euch alle getötet. Haben wir noch eine richtige Vorstellung von Gott? Wissen wir, was wir als Christenheit für eine Schuld auf uns bringen, wenn wir fundamentale Wahrheiten der Schrift leugnen? Gott sitzt nicht auf der Wolke und hat einen Kerzenleuchter in der Hand. Was haben wir eigentlich für Vorstellungen von Gott? Gott sagt zu Habakuk, ihr werdet euch sehr wundern, ihr werdet staunen. Ich bringe den Chaldäer. Und ich glaube, und das sagt die Schrift in Römer 11, eine abgefallene Christenheit wird genauso wieder gerichtet und ausgerissen. So wie sie eingepfropft worden ist, wird sie wieder ausgerissen. Und deswegen ist es so eine Gnade, Geschwister, wenn wir hier sitzen, dass Gott uns zusammenruft und dass Gott immer noch zu uns redet und dass Gott möchte, dass wir wach werden und dass wir so über Gott denken, wie die Schrift es uns lehrt. Und das sage ich natürlich zuerst zu mir. Ich weiß ja nicht irgendwas besser als ihr. Nur, es ist doch eine Riesengnade, dass sein Geist immer noch wirkt, dass er Menschen zusammenruft. Und immer, wenn ich hier an eure Hauskreisversammlung denke, dann habe ich immer so eine Freude, dass ich denke, okay, Gott hat uns noch nicht ganz aufgegeben. Ja, es gibt Erweckung. Ich habe jetzt innerhalb von 14 Tagen Geschichten gehört aus unserer Umgebung, dass sich Menschen durch Corona bekehrt haben. Und da habe ich gedacht, so eine blöde Sache kann Gott doch noch herrlich nutzen, um Menschen zu sich zu rufen. Preis den Herrn. Also, Habakuk steht da und er kriegt diese Nachricht, es wird noch schlimmer. Und jetzt ist es ja sehr spannend, was macht der Habakuk? Fällt er in eine tiefe Depression? Schmeißt er alles hin? Jetzt kommt eigentlich sein Name zum Tragen. Also ich war vor 8 Wochen mit einer russlanddeutschen Gemeinde hier in Breitenbrunn, waren wir mit 300 Geschwistern zusammen. Dann habe ich gefragt, ob es ein Ehepaar gibt, die sich gerade besonders lieb haben. Da haben sich sofort 2 spontan gemeldet. Ich sage, kommt bitte mal vor und umarmt euch hier. Und dann haben sie sich umarmt und wieder hingesetzt. Und dann haben wir über Habakuk gesprochen. Also Habakuk bedeutet Umarmer. Und weißt du, du sollst nicht nur ab und zu deine Frau umarmen, insofern du ein Mann bist, sondern wir sollen auch Gott umarmen. Und jetzt hätte Habakuk sagen können zu Gott, nee, also das ist zu viel. Und ich glaube, dass wir alle im Leben Situationen erleben, wo wir denken, es geht nicht mehr weiter, ich kann nicht mehr. Und dann möchte ich dich herzlich bitten, hör nie auf, Gott zu umarmen. Halt ihn einfach fest. Und das macht Habakuk jetzt in Vers 12. Und ich finde das herrlich. Habakuk schmeißt nicht alles hin und er sagt, Herr, das ist zu viel und das ist auch ungerecht und ich kann sowieso nichts dafür. Ich war immer treu, ich war immer in der Hauskreisversammlung. Nein, er stellt Gott wieder eine Frage. Bist du nicht von Alters her, Herr, mein Gott, mein Heiliger? Und könnt ihr euch den Habakuk vorstellen, er umarmt Gott und er flüstert Gott ins Ohr. Gott, es ist doch immer noch so, dass du mein Gott bist, ja? Du bist doch mein Heiliger? Und dann sagt er einen ganz seltsamen Satz, wir werden nicht sterben. Wie kommt er darauf? Ich finde das spannend. Man sitzt über so einem Verse, man kratzt sich den Kopf. Und ich habe mich immer gefragt, Habakuk, warum hast du das gesagt? Und ich kann euch nur eine Erklärung anbieten, die mir in den Sinn gekommen ist. Er sagt, mein Heiliger, weil er jetzt anfängt nachzudenken. Und er fragt sich, Gott, warum machst du das? Warum schickst du den Chaldäer? Warum wirst du dein auserwähltes Volk in die Gefangenschaft führen? Aha, ich fange an zu verstehen, du bist ja heilig. Du bist ja auch mein Heiliger und du bist mein Gott. Und dann sagt er im Vers 13, du bist zu rein von Augen, um Böses zu sehen und Mühsal vermagst du nicht anzuschauen. Wir wissen, dass schreckliche Gerichte über die Erde kommen werden. Tausende von Menschen werden sterben. Und der erste Gedanke, der mir kommt, ist so als weichgespülter, immer im warmen Zimmer sitzender Christ. Gott, das ist doch brutal, oder? Das ist doch ungerecht. Wirst du wirklich die Leute in die Hölle tun, die hier nicht an dich gehen? Machst du das wirklich? Das ist doch der Wahnsinn. Und kommen die da nie wieder raus? Ey, wenn das so ist, dann, entschuldigt bitte, gründet keinen Posaunenchor, sondern geht auf die Straße. Schnappt euch Traktate, macht Briefkastenjogging, macht irgendwas, aber bringt die Botschaft unters Volk. Und ich habe den Eindruck, nee, also ihr dürft auch dabei blasen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber ich finde immer, Wisst ihr, ihr habt vor 4 Jahren angefangen und das hat noch richtig geprickelt alles, ja. Und jetzt kommt so eine Sättigungsphase. Ja, es kommt ein Chor, es kommt ein Posaunenchor. Ihr schafft euch Beiwerk. Also ich bin überhaupt nicht euer großer Kritiker, ja. Ich wage nur zu sagen, vergesst nicht, das Wesentliche aus den Augen zu verlieren. Und es ist der Herr. Und das ist die Botschaft, die wir raustragen. Und das ist unsere Aufgabe, ihn zu ehren und ihn anzubeten. Und wenn diese ganzen Aktionen diesem Ziel dienen, Amen. Aber wenn das Selbstläufer werden und ihr habt für die wirklichen Dinge keine Zeit mehr, dann Vorsicht. Also wenn du anfängst, mit Gott zu reden, wird Gott dich erziehen. Und er wird dir sein Wort aufschließen. Und dann wirst du merken, Gott, ich weiß nicht, ob ich immer richtig über dich gedacht habe. Du bist zu rein, was steht hier? Von Augen, um Böses zu sehen. Habt ihr eine Ahnung, was Gott sich im Moment alles anschaut auf der Erde? Das ist der Wahnsinn, oder? Wir töten Kinder im Mutterleib. 100.000 im Jahr offiziell. Die Dunkelziffer ist 300.000. Und was sagt Gott in Sprüche 31, Vers 8? Tue deinen Mund auf für den Stummen, für die Rechtssache aller Unglücklichen. Und da steht in der Fußnote bei mir, für Unglückliche, alle Kinder des Dahinschwindens. Und Gott schaut die ganze Zeit zu. Und wir sind so frech in Deutschland, dass die Frauenärzte, die solche Abtreibungen vornehmen, dagegen klagen, dass sie nicht öffentlich Werbung machen dürfen dafür. Und Habakuk versteht, Gott, du bist zu rein von Augen, um Böses zu sehen. Wir schaffen die Ehe ab. Wir schaffen die Zweigeschlechtigkeit ab. Und ich frage mich immer, wie lange bleibt Gott noch untätig? Oder vielleicht ist er längst tätig und ich sehe es nicht. Aber es ist doch der Wahnsinn, wie wir als Menschen gegen Gott auftreten und ihm ins Angesicht reizen. Das ist so wie, also jetzt hat nichts mit heute Morgen zu tun, aber ich habe mal so Situationen erlebt, auch als Vater, wo meine Kinder mich ausgetestet haben. Ja? Und ich habe ihnen gesagt, mach das jetzt bitte. Und er hat einfach mal gesagt, jetzt schauen wir mal, wann Papa explodiert. Und die kannten meinen Explosionsgrad sehr genau. Und kurz bevor man explodiert, passiert so einiges im Stoffwechsel. Und ich frage mich dann, ob es Gott auch so geht, dass er da sitzt und wir Menschen, wir ziehen eine Karte nach der anderen aus dem Ärmel und sagen, ach Gott, du wolltest, dass Mann und Frau zusammenwohnen, machen wir anders. Du hast gesagt, das ist ja ein Gräuel, wenn zwei Männer zusammenwohnen, wir machen das offiziell. Du hast Mann und Frau geschaffen, ach, wir haben jetzt eine Matrix von 400 Geschlechtern uns ausgedacht. Wir machen das alles anders. Wir haben 30 Lehrstühle für Genderismus in Deutschland. Wir machen es anders und es ist eine Frechheit, dass du mich durch mein Geschlecht determinierst. Das sagte mir neulich einer auf der Straße. Das ist die letzte Festlegung, die ein anderer für mich trifft und dagegen werde ich mich sträuben. Und deswegen wird man dir in Zukunft, wenn du 18 bist, einen Brief zuschicken von der Krankenkasse, mit welchem Geschlecht du in Zukunft weiterleben willst. Wie lange wollen wir Gott so ins Angesicht reizen? Und ich wünsche mir, dass wir etwas mehr so denken, wie Gott denkt. Und dass wir eine heilige Scheu vor bösen Dingen haben. Dann erzählt Habakuk noch, was ihm so durch den Kopf geht. Warum schaust du Räubern zu, schweigst, wenn der Gesetzlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Das passiert heute jeden Tag. Der Gesetzlose verschlingt den Gerechten. Das Recht ist verdreht. Das sollte uns nicht wundern, das sollte uns auch nicht wahnsinnig machen, sondern wir sollten einfach sagen, okay, das ist der Mensch, der ohne Gott lebt. Der wird niemals ein Rechtsbewusstsein haben. Und dann hat diese Welt noch ihre Angel und ihr Garn. Sie machen sehr viel Kohle. Der Herr Musk hat sich gerade ausgetobt in Brandenburg. Er freut sich und jubelt und opfert seinem Netz und räuchert seinem Garn. So ist das. Aber dann kommt am Ende von Vers 11 ein interessanter Vers. Seine Kraft ist sein Gott. Und das ist genau der Punkt, an dem sie scheitern werden. Und an dem Punkt ist auch der Chaldäer gescheitert. Wenn die Menschen merken, dass es ihnen gut geht und wenn sie gelingen haben, dann haben sie den Eindruck, dass ihre Kraft ihr Gott ist. Denn einen Gott brauchen wir alle. Entweder wir beten den wahren Gott an oder wir beten uns selbst an. Unsere Kraft, unsere Größe. Und genau das finden wir in Daniel 4, als nämlich dieser chaldäische oder der babylonische König auch mal irgendwas hingekriegt hat. Und dann sagt er in Daniel 4, Vers 30, ist das nicht das große Babel, das ich zum königlichen Wohnsitz erbaut habe durch die Stärke meiner Macht und zu Ehren meiner Herrlichkeit? Und du kannst sicher sein, wenn ein Herrscher so einen Satz sagt, ist es mit ihm zu Ende. Ist das nicht das große Babel, das ich gebaut habe durch meine Macht und zu Ehren meiner Herrlichkeit? Und im selben Moment wurde aus Nebukadnezar ein Tier. Und sein Tiersein endete erst in dem Moment, als er im Vers 34 seine Augen aufhob zum Himmel und sein Verstand kam ihm wieder. Darüber könnte man stundenlang predigen, am besten im Bundestag. Da wäre ich wirklich gerne mal. Und der Vers, den ich Ihnen vorlesen würde, wäre Daniel 4, Vers 34. Erst wenn ihr alle eure Augen zum Himmel aufhebt, wird euch euer Verstand wiederkommen. Bis ihr das tut, kann ich euch nicht helfen. Und das hat Nebukadnezar erfahren. Und sein Verstand kam ihm wieder. Und er hat den wahren Gott angebetet. Er hat nicht mehr sich selbst angebetet. Und seine Größe, er hat das Maul nicht mehr aufgerissen. Und wenn du heute Zeitung liest, Spiegel Online oder Tausende von Informationen, wir kriegen das Maul nicht mehr zu. Unser Stolz wird uns das Genick brechen. Und das ist immer so. Gott widersteht dem Hochmütigen. Das gilt für Christen, das gilt für Nichtchristen. Jetzt kommen wir zu Kapitel 2. Der Dialog geht weiter. Habakuk sagt jetzt, Gott, und ich wünsche dir so eine Haltung, ich will auf meine Warte treten und auf den Turm mich stellen und ich will spähen, um zu sehen, was er mit mir reden wird. Das ist ja an sich unlogisch. Ja? Man späht ja nicht, um zu hören, was der andere mit mir redet. Er hätte sagen, ich werde meine Ohren spitzen, aber er sagt, alle meine Sinne sehen, hören, ich bin auf Sendung. Also bis in die Haarspitzen geht nicht, also ja, was wir so an Spitzen haben, Fingerspitzen. Gibt es Momente in deinem Leben, wo du Handy ausschaltest, Stöpsel aus dem Ohr rausnimmst, wo Ruhe ist und wo du sagst, Herr, ich bin jetzt hier, ich habe den ganzen Abend nichts vor, ich lese jetzt dein Wort und ich bin bereit zu hören, was du mir sagen willst. Das ist doch spannend, oder? Und Habakuk erträgt diese Spannung. Er sagt, ich habe einen Platz bei mir zu Hause, so eine Warte, da gehe ich jetzt hin, mache ich die Fenster auf. Und Gott, ich möchte von dir eine Antwort haben. Ich brauche eine Lösung. Irgendwie brauche ich eine Lösung. Und das Schöne ist, es dauert gar nicht lange, Kapitel 2, Vers 2, Gott redet. Habakuk, pass auf, jetzt kommt was. Und zwar, das postest du bitte in sämtlichen WhatsApp-Gruppen, die du hast. Das ist jetzt keine Legitimation, sich in ganz vielen WhatsApp-Gruppen anzumelden, aber schreibe das Gesicht auf, grabe es in Tafeln, damit man es geläufig lesen könne. Denn das Gesicht geht noch auf die bestimmte Zeit, es strebt nach dem Ende hin und lügt nicht. Wenn es verzieht, so harre sein, denn kommen wird es, es wird nicht ausbleiben. Und das ist ja schon so eine Ouvertüre. Da hat man den Eindruck, jetzt kommt irgendwas Wichtiges. Und der Schreiber des Hebräerbriefes, um noch ein weiteres Zitat zu bringen, lieber Bruder, der scheint diesen Vers zu zitieren und wandelt ihn um. Denn er sagt in Hebräer 10, Vers 37, denn noch über ein gar kleines und der Kommende wird kommen und nicht verziehen. Hier heißt es, denn kommen wird es. Es wird nicht ausbleiben. Und aus dem Es wird ein Er in Hebräer 10. Und daraus lernen wir, die Lösung aller unserer Probleme ist nicht ein Rezept und auch nicht ein Satz. Es ist eine Person. Es ist wirklich eine Person. Und Vernon Wiersbe schreibt an dieser Stelle in seinem Kommentar, Gott gibt Habakuk nicht eine Erklärung, sondern er gibt ihm eine Offenbarung. Und dieser Satz war für mich ein Stück Himmel. Was wir gerne wollen ist, Gott, erklär mir das bitte alles. Und oft erklärt uns Gott die Dinge nicht. Aber Gott gibt uns eine Offenbarung. Damit ist gemeint, Gott zeigt uns etwas von sich selbst. Er gibt uns eigentlich viel mehr, als wir gerade im Moment brauchen. Und diese Offenbarung lautet, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Habakuk, du wirst deine Situation nicht nur überleben, sondern du wirst leben, indem du durch deinen Glauben lebst. Das heißt, du musst in beiden Welten leben. Deine wirkliche Welt, nein, das ist auch falsch gesagt, deine sichtbare Welt und deine unsichtbare Welt. Denn wirklich sind sie alle beide. Und das ist das Rezept für uns heute in Niederlungwitz oder in Lüchen oder wo du auch immer hockst. Und Gott nimmt dann diesen Vers und zitiert ihn im Römerbrief, im Galaterbrief, im Hebräerbrief dreimal. Und er zeigt uns, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Und wenn man die Bibel liest, dann merkt man, das ist ja ein Prinzip, das sich durch die ganze Schrift zieht, als Abraham in 1. Mose 15 von Gott auf den Balkon geführt wird und Gott zeigt ihm die Sterne. Und dann sagt Gott zu Abraham, schau dir die Sterne an, das ist die Anzahl deiner Nachkommenschaft. Und er war nicht mehr zeugungsfähig und seine Frau auch nicht. Es ging überhaupt nichts mehr. Dann sagt der Abraham, Amen. Oder was sagt er genau? Es steht in der Bibel bei mir, und er glaubte dem Herrn. Und dann sagt Gott sofort, und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Und da hat Gott ein Prinzip gegründet, was er jetzt dem Habakuk wieder in Erinnerung ruft. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Und das ist das, was uns in die nächste Woche trägt. Das ist das, was uns in das nächste Jahr trägt. Das ist das, was uns diese Spannung aushalten lässt, in einer gottlosen Zeit zu leben, in einer christuslosen Christenheit. Das ist das Rezept. Wir werden durch unseren Glauben leben. Kannst du mir mal Glauben erklären? Das mache ich am liebsten am Hand von Hebräer 2, Vers 9. Da steht, wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel wegen des Leidens des Todes erniedrigt war, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Und jetzt habe ich mal die Frage an dich, ist das ein Vers, der von der Zukunft redet oder von der Gegenwart? Ich habe früher immer gedacht, ja, irgendwann sehen wir ihn, ja. Aber dann musst du mal genau lesen in Hebräer 2, Vers 9, und da steht nichts von Zukunft. Da steht, wir sehen aber Jesus. Darf ich dir mal die Frage stellen, ob du ihn siehst? Wir sehen ihn mit Ehre und Herrlichkeit. Das ist jetzt. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Und weil ich Jesus sehe, kann ich die Dinge um mich herum einsortieren. Die hauen mich nicht um, die rauben mir nicht den Schlaf, sondern ich bin irgendwie sehr glücklich, dass Gott auch weiß, dass eine Gefangenschaft ein Ende hat. Nach 70 Jahren erweckt Gott Kores und er bringt sein Volk zurück. Und er hilft dem Habakuk, nicht wahnsinnig zu werden, sondern nachdem Kapitel 2 zu Ende geht, dazu haben wir jetzt nicht so viel Zeit, also er zeigt dem Habakuk zumindest, dass auch der Chaldäer seine gerechte Strafe bekommt. Denn es werden 5 Wehe über den Chaldäer ausgesprochen. Und ein Satz in Kapitel 2, den möchte ich gerne noch hervorheben, das ist Vers 17. Bei jedem Wehe gibt Gott eine göttliche Antwort dazu. Und die Antwort zu dem dritten Wehe ist Vers 14, denn die Erde wird voll werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, so wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Das ist doch etwas, worauf man sich freuen kann. Und liebe Geschwister, wenn unsere prophetischen Ideen alle richtig sind, dann wird der Herr demnächst kommen, dann ist hier auf der Erde erstmal Feierabend, dann sind wir im Himmel und dann wird es 7 Jahre dauern und dann kommt der Herr Jesus sichtbar wieder auf diese Erde und er wird sein Reich aufrichten. Und das ist ja kein Witz, das ist ja Realität. Und wisst ihr, wie ich mich darauf freue? Also ich freue mich auf die Entrückung, aber ich freue mich noch viel mehr darauf, dass der Herr Jesus sichtbar wiederkommen wird auf die Erde und dann wird die Herrlichkeit des Herrn sich so ausbreiten, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Du kannst in jedes Nest kommen. Also ich bin jetzt hier, ich fahre immer so gerne durchs Erzgebirge, auch durchs Vogtland, also, aber ist ja so ähnlich. Und da hast du so Nester, ja, die sind so klein und die Namen hast du noch nie gehört. Ein Name war Grünlos, Brünlos oder keine Ahnung. Und dann denkst du, wenn du bei uns durch die Uckermark fährst, ist noch viel schlimmer. Da gibt es Orte, da wohnen noch 11, 12 Leute. Da wird irgendwann der Strom abgeschaltet. Den hat noch keiner gesagt, dass der Zweite Weltkrieg zu Ende ist. Also das ist also wirklich das letzte Nest, ja. Und Gott sagt, ich werde dafür sorgen, dass in jedem Nest geredet wird von meiner Herrlichkeit. Und manchmal gibt es bei uns Dörfer, da gibt es Riesenkirchen in den Dörfern, dass ich mich immer frage, Mann, was war hier früher mal los? Gibt es vielleicht bei euch auch, ja? Und wenn ich dann daran denke, dass diese Kirchen vielleicht alle wieder voll sind und dass wirklich die Fenster rausfliegen, weil die Leute alle wieder vierstimmig singen. Herrlich. Die Herrlichkeit des Herrn wird die Erde erfüllen, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Das ist deine Aussicht, Habakuk. Vergiss das doch nicht. Oder sagen wir mal etwas salopp, setz aufs richtige Pferd, schau dir die richtigen Leute an. Du bist nicht gezwungen, jeden Abend Spiegel online zu lesen oder noch die aktuellsten Videos bei YouTube dir reinzuziehen. Du musst auch keine Likes verteilen. Das kannst du alles vergessen. Lies einfach Habakuk 2. Das ist obercool. Das sind die wirklichen Nachrichten. Und dann endet Habakuk 2 mit dem Satz, aber der Herr ist in seinem heiligen Palast. Schweige vor ihm, ganze Erde. Das gilt für Spahn, Lauterbach, für alle. Die schweigen alle. Dieses ganze dumme Gelaber hört auf. Dieses gottlose Geschwätz hört auf. Keiner wagt mehr aufzustehen und gegen Gott zu reden. Ist das nicht interessant? Und dann könnte man denken, okay, Habakuk 2, schön. Er hat seine Antwort. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Er bekommt eine Vision, was aus dem Chaldäer passiert, der wird gerichtet. Was steht am Ende? Der Herr ist in seinem heiligen Palast. Schweige vor ihm, ganze Erde. Und dann schreibt Habakuk einfach weiter. Und er setzt sich hin in sein Arbeitszimmer und er sagt, Gott, weißt du was? Ich schreibe dir einen Psalm. Macht das bitte mal. Nehmt euch mal 2 Tage Urlaub. Macht einfach Ruhe, kommt zur Ruhe und setzt euch mal irgendwo hin und sagt, Gott, ich will jetzt nicht zu dir kommen, weil ich das haben will und das haben will und das haben will. Ich will dir einfach mal mein Herz auftun und will dir sagen, wie es mir geht, was ich über dich denke, was ich mit dir erlebt habe. Ich will dir auch sagen, was mich extrem glücklich macht. Und wenn ich über Gott nachdenke und über meinen Herrn, dann muss ich euch sagen, der macht mich wirklich extrem glücklich. Ich habe neulich nochmal die Leidensgeschichte gelesen. Ich weiß nicht, wenn wir so ein bisschen Intimität zu Gott verlieren, dann ist es immer gut, wenn wir die Evangelien lesen und die Leidensgeschichte. Und dann komme ich nochmal Markus 15, Vers 37. Und da steht ein Satz, Jesus aber tat einen lauten Schrei von sich und verschied. Habt ihr das schon mal bewusst gelesen? Das steht nur in Markus. Und Markus war kein Augenzeuge. Also Petrus muss es Markus erzählt haben. Und kurz bevor der Herr stirbt, schreit er am Kreuz. Habt ihr schon mal Erwachsene schreien hören? Richtig toll. Also ich habe einmal erlebt, dass ein Bruder bei uns zu Besuch war. Und der hat seine Frau mitgehabt und es war abends. Und nach der Gemeinde steigt er in seinen VW-Bus. Und seine Frau umfasst zärtlich die B-Säule. Und er zieht die Schiebetür zu. Und in dem Moment schrie die Frau erbärmlich. Und ich bin so zusammengezuckt. Und der Schrei, der ist mir heute noch in den Ohren. Der Mann war dann wieder so nett, dass er die Tür wieder aufgemacht hat. Und hat sogar seine Frau, glaube ich, getröstet. Also Kinder hört man oft schreien, ja. Aber wenn ein Erwachsener richtig schreit, das geht durch Mark und Bein. Und dann liest du die Bibel. Und dann kommst du an die Stelle, wo der Herr am Kreuz hängt. Und wir sagen ja immer, es gibt die 7 Worte am Kreuz. Es gibt eigentlich 8 Worte am Kreuz. Und das 8. Wort war einfach nur ein Schrei. Und da denke ich, Herr, du hast für mich geschrien. Und ich kann das überhaupt nicht fassen. Ich kann das nicht fassen. Warum hast du dir das angetan? Warum lässt du dir die Hände durchgraben, die Füße durchgraben? Wie kann ich überhaupt nur dich vergessen in meinem Leben? Warum liebe ich dich zu wenig? Warum diene ich dir nicht mehr? Ich danke dir einfach dafür. Und das schreibt Habakuk alles auf. Er beginnt im Vers 2, Herr, ich habe deine Kunde vernommen. Oder er sagt eigentlich, Herr, Ich habe dich verstanden. Danke, dass du mir geantwortet hast. Danke, dass du gesagt hast, Habakuk, verzage nicht. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Wenn du ein Eigentum des Herrn Jesus bist, wird der Herr dich ans Ziel bringen. Daran besteht kein Zweifel, kein Zweifel. Niemand wird dich aus seiner Hand rauben. Ich habe deine Kunde vernommen. Ich fürchte mich. Herr, belebe dein Werk inmitten der Jahre mache es kund, im Zorn gedenke des Erbarmens. Das ist doch eine schöne Bitte, oder? Wisst ihr, was auch noch mit Habakuk passiert? In Habakuk 1, Vers 1 bis 3, denkt Habakuk nur über sich nach. Er sagt, wie lange willst du noch? Warum muss ich das alles angucken? Ich. In Habakuk 3 sagt er, ach Herr, es wäre schön, wenn du dein Werk belebst. Ich glaube, dass unsere Seele sich auch erholt, wenn wir weniger über uns nachdenken und mehr über andere. Wenn du anfängst, für andere zu beten, wirst du selbst gesunden. Das ist ein gutes Rezept. Dann bekommt er wie so eine Offenbarung von Gott im Vers 13, du zogest aus zum Heil deines Volkes, zum Heil deines Gesalbten. Wenn du wissen willst, wie Gott agiert, was Gott tut, mit welchen Zielrichtungen Gott etwas tut, dann erfährst du das hier. Gott verfolgt immer zwei Ziele. Er tut Dinge zum Heil seines Volkes und er tut die Dinge zum Heil seines Gesalbten. Und die Reihenfolge finde ich rührend, oder? Ich hätte gedacht, da steht, Gott tut erstmal alle Dinge, um seinen Sohn groß zu machen. Das tut er auch. Also Epheser 1, Vers 10 sagt, dass er alle Dinge unter ein Haupt zusammenbringen wird in dem Christus. Keine Frage. Aber hier schreibt Habakuk auf, er tut die Dinge zum Heil seines Volkes. Er kümmert sich um euch. Egal, wo ihr sitzt. Egal, in welchen Gemeinden ihr euch aufhaltet. Egal, in welchem Haus du wohnst. Egal, in welcher privaten Situation du dich befindest. Er tut Dinge zum Heil seines Volkes und er tut sie zum Heil seines Gesalbten. Herrlich. Und dann atmet Habakuk durch. Er kehrt auf die Sachebene zurück, wie man so schön sagt. Und er sagt, naja, ich gucke nochmal in den Stellen nach, ob sich die Dinge irgendwie verbessert haben. Und es hat sich nichts verbessert. Aber das haut Habakuk nicht mehr um. Und Habakuk fängt auch nicht wieder von vorne an zu jammern. Und er fragt nicht wieder, wie lange. Und er fragt auch nicht, warum. Und so brauchen wir uns auch nicht ständig neu erregen über Dinge, die wir im Moment nicht ändern können. Und dass der Mensch böse ist und dass die Sünde in der Welt ist, das führt immer dazu, dass der Mensch sich von Gott entfremdet und dass er eine Fülle von Problemen bekommt. Das ist normal. Und dass wir in Deutschland eine Zeit hatten, wo wir von Leuten regiert wurden, die zumindest dem Namen nach noch Gott angerufen haben, das ist uns zweifellos zum Segen geworden. Dass es jetzt anders ist, das soll uns nicht verwundern. Aber das braucht uns überhaupt nicht davon abhalten, von Herzen den Vers 18 zu beten. Ich aber, ich will in dem Herrn frohlocken, will jubeln in dem Gott meines Heils. Habt ihr mal den Heinz Nietzsche kennengelernt hier? Also das ist einer, der macht Alkoholikerarbeit, der mit namenlosem Elend konfrontiert wird. Der ist in die Ukraine gegangen, hat da ein Hospiz gegründet, dann geht er in die Kliniken. Und dann läuft er über den Flur und da liegt auf dem Flur auf einer Bahre eine nackte Frau. Was weiß ich, Lebendgewicht, noch 40 Kilo. Dann ist er in ein Zimmer gestürzt, sagt, da habt ihr meine Decke. Das ist schon die Würde eines Menschen, dass man ihn wenigstens bedeckt. Dann legt er die Decke hin, nach einer halben Stunde wieder, kommt er vorbei, Decke wieder geklaut, liegt wieder so da. Dann sagt er zu dem Klinikdirektor, darf ich die Frau mitnehmen? Die stirbt demnächst. Jederzeit. Hat er sich wieder eine Decke besorgt, Frau eingewickelt, seine eigene Frau genommen, nach Hause gefahren, sagt dann, hat die noch mal 3 Tage bei uns gelebt und hat noch mal erlebt, geduscht zu werden. Aber wenn er die Geschichte erzählt, da denke ich immer, ey Klaus, hättest du das gemacht? Hättest du die Frau mitgenommen? Hättest du die geduscht? Hättest du die in deinem Haus sterben lassen? Hättest du die Beerdigung organisiert? Es ist irgendwie so namenloses Elend und Leid, mit dem der Mann ständig konfrontiert wird. Und wenn er dann unser Haus betritt, dann der ist irgendwie noch 10 Zentimeter länger als ich, dann haut er mir immer auf die Schulter und sagt, Klaus, lass uns den Herrn preisen. Ja, volles Rohr, volles Rohr. Nein, aber was ich damit sagen will, ist, der kennt leere Stelle, der kennt Feigenbäume ohne Frucht, der kennt alles Elend dieser Welt. Aber wenn der am Klavier steht, dann fängt er an, den Herrn zu preisen, dann ist der Mann 100% Freude. Liebe Geschwister, manche Not, die wir durchleben, die soll uns nicht davon abhalten, an die ganze Wirklichkeit zu denken. Und die ganze Wirklichkeit ist, dass der Gerechte durch seinen Glauben leben wird. Und dass wir eine Zukunft vor uns haben, die besser nicht sein kann. Und dass tatsächlich Gerechtigkeit auf dieser ungerechten Erde herrschen wird. Das sehen wir, wenn wir alles sehen. Und bis dahin wollen wir uns gegenseitig ermutigen mit solchen Bibelbüchern, die sehr ehrlich sind, die auch realistisch sind. Es kann sein, dass Gott auch über ein entchristliches Europa einen islamischen Feind bringt, der uns den Garaus machen wird. Und wenn ja, dann haben wir es verdient. Ich kenne nicht die Wege, die Gott hat. Nur wenn ich jetzt höre, dass in Köln an diesem Wochenende zum ersten Mal der Muezzin tätig wird und wir das nicht nur widerstandslos hinnehmen, sondern die Leute noch einladen, dann frage ich mich, was geht eigentlich in uns vor? Gott wird es benutzen. Gott wird es benutzen, um seine Ziele zur Ausführung zu bringen. Für uns ist es einfach nur demütigend, dass wir unser Christsein nicht überzeugender gelebt haben, oder? Aber für uns selbst möchte ich gerne, dass wir mitnehmen von dieser Stunde, auch wenn kein Rind in den Ställen ist, kannst du heute nach Hause gehen und kannst mit deinen Kindern ein Lied singen. Du darfst deinen Kindern sagen, etwas von der ganzen Wirklichkeit. Du kannst ihnen erzählen, dass du den Herrn gesehen hast. Wir sehen aber Jesus mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Und wir dürfen Gott umarmen. Umarmen in Zeiten, in denen wir ihn nicht verstehen. Einfach nicht loslassen. Ich kenne das früher von meinen Kindern. Ich wünsche mir manchmal die Zeit zurück, wenn die so Panik hatten oder Angst hatten oder irgendwas. Da hatte ich eins, also wir haben 6 Kinder, aber eins hatte wirklich die Angewohnheit, sich am Hosenbein festzuhalten und du hast das nicht losgekriegt wieder. Und heute wünsche ich mir, wenn ich doch so an Gott hängen würde, an Gottes Hosenbein, und egal was passiert, dass ich ihm sage, Herr, du kannst die Chaldea schicken, du kannst das machen. Du bleibst mein Gott, du bleibst mein Heiliger, ich werde dich nicht loslassen. Herr, wir stehen vor dir als deine Geschöpfe und als deine Kinder. Wir beten dich an. Und wir danken dir für dein Wort. Das ist ehrlich. Das redet in unsere Zeit. Und wir lernen dich kennen als einen, der sich über einen Habakuk erbarmt. Aber wir lernen dich auch kennen als einen Gott, der Gericht übt, der Böses nicht schauen kann. Und Herr, wir beten um Weisheit für unsere Zeit, in der wir leben, als Glaubensgeschwister, als Gemeinden, dass wir den richtigen Blick auf dich haben und dass wir die Gnade haben, dass wir durch unseren Glauben leben. Lass das bitte die nachfolgenden Generationen noch lernen. Gib, dass wir das auch glaubhaft an unsere Kinder, unsere Enkel weitergeben dürfen. Und lass uns dieses frohe Herz haben, wenn wir von hier weggehen, dass wir frohlocken, dass wir deine Stärke erleben in unserem Leben, dass wir deine Treue erleben, mit der du uns trägst. Amen.